WDR3 Podcast. Forum.
Seit der UN-Behindertenrechtskonvention 2006 und der Ratifizierung in Deutschland 2009 fokussiert sich der Blick nicht nur auf die Menschen mit Behinderung, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Die allgemeinbildenden Schulen machen sich auf den Weg, aber auch weitere Einrichtungen und Institutionen in den Kommunen. Und so auch bundesweit die Musikschulen mit über 1,3 Millionen Musikschülerinnen und Musikschülern. Der Verband der Deutschen Musikschulen verabschiedete 2014 dazu die Potsdamer Erklärung und vor kurzem verankerte er auch das Leitbild. Mit dem Ziel der inklusiven Musikschule und diesen Zustand deutlicher zu definieren. Doch wie klar ist die Realität im Alltag? Wie stark klaffen Anspruch und Widerspruch, Anspruch und Wirklichkeit tatsächlich auseinander? Können wir Inklusion überhaupt als Gesellschaft einerseits, aber auch finanziell stemmen? Wie kann Inklusion in der Musikschule tatsächlich im Alltag gelebt werden? Mein Name ist Elena Lazzarido und auf dem Podium diskutieren wir das Thema Inklusion, Dichtung und Wirklichkeit, Anspruch und Wahrheit. Mit mir diskutieren Frau Prof. Dr. Angela Faber. Sie ist promovierte Rechtswissenschaftlerin. Seit 2003 lehrt sie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und seit Mai 2015, also ganz frisch, Dezernentin für Bildung und Integration beim Landschaftsverband Rheinland in Köln. Herzlich willkommen. Weiter mit uns diskutieren wird Herr Prof. Dr. Matthias von Saldern. Er ist Mitglied des Fachausschusses Bildung der Deutschen UNESCO-Kommission sowie Mitglied im Beirat Inklusion des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Herzlich willkommen auch an Sie. Mit uns diskutiert auch Herr Robert Wagner. Er ist seit fast 30 Jahren Leiter der Musikschule in Fürth. Herr Wagner leitet seit dem Jahr 2000 den berufsbegleitenden Lehrgang Instrumentalspiel mit Menschen mit Behinderung der Akademie Remscheid in Nordrhein-Westfalen und des Verbandes der Deutschen Musikschulen. Und er ist Vorsitzender des Bundesfachausschusses Inklusion des Verbandes Deutscher Musikschulen. Und last but not least, Herr Professor Ulrich Rademacher ist Bundesvorsitzender des Verbandes der Deutschen Musikschulen, leitet seit über 25 Jahren die Westfälische Schule für Musik in Münster. Herr Professor Rademacher ist auch Präsidiumsmitglied der Europäischen Musikschulunion sowie Mitglied des Projektbeirates Jugend musiziert, des Deutschen Musikrates und des Fachausschusses Europa und Internationales des Deutschen Kulturrates. Auch ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Professor Rademacher. Ja, Inklusion. Mit dem Blick auf die schulische Inklusion ein nicht allzu beliebter Begriff. Viele kritisieren den Umgang im Bereich der allgemeinbildenden Schulen und von Expertengruppen heißt es oft, wir brauchen mehr Aufklärungsarbeit, was Inklusion wirklich ist. Frau Professor Faber, gerne würde ich mit Ihnen beginnen. Welche Herausforderungen sehen Sie für die Kommunen im Rahmen der Inklusion und wie kann es gelingen, aus diesem Negativsog tatsächlich herauszukommen?
Zu Beginn möchte ich erstmal sagen, dass ich sehr froh bin, in diesem Musikschulverband aktiv sein zu können und dass ich finde, dass dieser Verband sich wegweisend verhalten hat mit der Potsdamer Erklärung und auch mit dem jetzt gerade frisch verabschiedeten Leitbild. Also das ist schon sehr herausragend für einen Verband kommunaler Kultureinrichtungen, wie es die Musikschulen sind. Und das freut mich sehr und ich wollte das zu Beginn erstmal sagen und ich werde diesem Verband immer deswegen auch sehr verbunden bleiben, auch in neuer Funktion. Was sind die Herausforderungen für die Kommunen erstmal? Ich sag mal, man oszillierte zwischen der Einstellung, das haben wir eigentlich schon immer gemacht, und großer Angst, was kommt da auf uns zu? Und das werden Sie im Verband der Musikschulen ja auch erleben und auch bei Ihren Musikschulen erleben, wie so die Haltungen sich dazu unterschiedlich präsentieren. Ich kann jetzt sagen, retrospektiv beim Deutschen Städtetag war es so, dass zu Beginn es gar nicht so einfach war, die politischen Entscheidungsträger von diesem Paradigma der Inklusion zu überzeugen. Da hieß es ja, was heißt das denn? Und die Förderschulen müssen doch erhalten bleiben, das hat sich doch alles bewährt. Dann ist es so gekommen, dass mittlerweile das Paradigma der Inklusion so überall vertreten wird. Jetzt geht es eigentlich nur noch um das Wie Und da steht man eben vor großen Herausforderungen, weil man auf der einen Seite sehr engagierte Personen und Menschen hat, die sich für dieses Thema einsetzen in der kommunalen Szene, auch herausragende Arbeit leisten, auf der anderen Seite dieses Engagement auch strukturell unterstützen muss auf Dauer, damit nicht die Kraft ausgeht und man diese Menschen allein lässt. Und diese strukturelle Unterstützung, das ist die große Herausforderung, weil ansonsten könnte dieses Thema irgendwann auch, ich sage, umkippen. Dann könnten die Inklusionsgegner, also solche Menschen gibt es, könnten dann vielleicht irgendwann Oberhand gewinnen und würden sagen, wir haben es euch ja immer gesagt, es kann nicht funktionieren. Das ist also so die Herausforderung. Sie sagt Negativspirale. Es ist nicht nur eine Negativspirale, das muss ich jetzt mal sagen. Die Landschaft ist sehr heterogen in der kommunalen Szene. Es gibt viele Kommunen, die haben sich schon sehr weit auf den Weg gemacht. Die haben Inklusionspläne verabschiedet. Die gehen dieses Thema auch ganzheitlich für die Stadtgesellschaft an. Und für den Deutschen Städtetag kann ich sagen, das Thema Vielfalt in der Stadtgesellschaft ist ein Thema, was lange schon beackert wird. Ne? Weil die Städte wissen, sie sind auf alle Menschen angewiesen. Ne? Und jetzt kommt das Thema der Behinderteninklusion noch on top 2009 mit der Konvention. Man kann sehen an dem Thema, wie geht man mit Flüchtlingen um, wie man aus der Negativspirale, wenn es die geben sollte, herauskommt. Das ist ja auch ein Thema, das ja angstbesetzt ist, aber viele Städte haben jetzt auch erkannt, welche Chancen in diesem Thema auch liegen, dass wir dringend auf Zuwanderung angewiesen sind und dass wir von daher diese Menschen auch willkommen heißen müssen. Dann gibt es ein Gebot der Humanität, wo man sofort handeln muss, das machen die Städte auch. Daneben muss es aber auch eine strukturelle Unterstützung geben, damit man nicht auf Dauer bei diesem Thema überfordert ist. Und das ist natürlich der Appell auch an Bund und Länder, die Kommunen dort zu unterstützen, weil in den Kommunen kommen die Flüchtlinge an. Ne? Da stellen sich die ersten Herausforderungen, Gebote des Handelns. Und das, denke ich, ist bei dem Thema der Inklusion jetzt auch so. Die kommunale Ebene, die inklusiv handeln möchte, muss natürlich auch unterstützt werden, muss auch bei den Musikschulen unterstützt werden, weil wir wissen, es gibt unterschiedliche kommunale Haushaltssituationen. Und wer kann denn wollen, dass Inklusion in der Musikschule in Fürth, die sicherlich vorbildlich ist, zu 300% besser aufgestellt ist als die Musikschule, ich sage jetzt mal, es ist gegriffen, bitte sehen Sie es mir nach, aber vielleicht in Gelsenkirchen oder anderen Orts, wo die Bedingungen nicht so günstig sind. Ja, danke schön. Okay.
Herr Professor von Saldern, was ist jetzt Inklusion? Ist es ein Zustand, ist es ein Prozess oder halten Sie es wie Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, Inklusion die neue deutsche Einheit für eine Demokratie ohne Barrieren?
Nein, die Frage ist, was Inklusion ist. Das ist klar definiert in der sogenannten Konvention, die auch falsch übersetzt wurde. Die heißt eigentlich Beeinträchtigtenkonvention, denn behindert ist man nicht, man wird behindert. Aber das sind so kleine Sprachspiele. Die Deutschen können manchmal nicht richtig vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Also was Inklusion ist, ist klar. Jeder Mensch hat das Recht, in allen gesellschaftlichen Prozessen, jetzt kommt das Zauberwort, teilzuhaben. Das heißt nicht, dass man immer alles gemeinsam machen muss. Ein Ensemble in der Musikschule muss nicht unbedingt zwangsweise jetzt integrieren. Aber die Musikschule an sich muss ein sehr deutliches Signal nach außen geben, dass alle Menschen, egal welche Merkmale sie mitbringen, herzlich willkommen sind. Das wäre der erste große Schritt. Sie haben eben den Zustand und den Prozess angesprochen. Also jetzt sind wir natürlich in einem Prozess und ich rate denen in Ruhe, mit ruhiger Kraft, wie ich immer sage, teilweise auch entspannt anzugehen, denn es gibt Menschen in anderen Bereichen, die das bereits machen und das muss man sich abgucken. Also wir sind im Moment in einem Prozess. Der Zustand wird dann erreicht sein, wenn wir den Begriff Inklusion nicht mehr brauchen. Ich weiß nicht, ob das angekommen ist. Der Zustand ist dann, ja, ist nämlich ganz wichtig, weil solange wir sagen, dass wir inklusiv arbeiten, heben wir uns immer von nicht inklusiven Settings ab. Das muss man deutlich erkennen. Eben war ich von meiner Vorrednerin an einer Stelle, ich konnte Ihnen ja so wunderbar zustimmen, aber dass Sie Politiker überzeugen mussten oder andere Personen, finde ich natürlich furchtbar, denn Inklusion ist ein Rechtsanspruch. Da ist nichts mit Überzeugung. Das ist ein Rechtsanspruch und die meisten Musikschulen, die ich kenne, sind in öffentlicher Trägerschaft. Die haben sich dieser Frage zu stellen, dass man natürlich Menschen mitnehmen muss, das ist mir auch klar. Aber noch zu diskutieren, ob wir Inklusion wollen oder nicht, diese Frage stellt sich nicht. Und euer Leitbild, das ich vorhin lesen durfte, kann ich nur sagen, Respekt und Hochachtung.
Ja, Herr Professor Rademacher, das Leitbild wurde schon angesprochen, die Potsdamer Erklärung 2014. Ja, wie sieht das jetzt ganz konkret aus von Verbandsseite für die Musikschulen? Was leistet der Verband, um die Musikschulen da auch zu unterstützen?
Ich habe mir das Leitbild noch mal aufs Knie gelegt, weil es noch so frisch ist. Und ich mich sehr darüber freue, dass wir das mit so großer Zustimmung verabschieden konnten. Und wenn man es genau liest, sieht man, dass das Thema Inklusion nicht nur in einem Abschnitt erscheint, wo ausdrücklich über Inklusion gesprochen wird, sondern eigentlich, wir sehen, dass das Leitbild infiziert ist von Inklusion in eigentlich allen Abschnitten. Und das finde ich besonders bemerkenswert. Eben ist gerade mal angesprochen worden, ja, wie sind die beiden Extreme? Haben wir immer schon gemacht oder au je, keine Musikschule ist mehr so wie früher war. Alles, was mir lieb und teuer war, ist auf einmal futsch. Oder die Suche nach einem homogenen Klang in einem Kammerorchester, was wirklich Schüler und Lehrende motiviert hat, also auch bei der gemeinsamen Arbeit, darf das Kammerorchester jetzt nur noch aus Bratschen bestehen, ja, oder gemischt aus verschiedenen Formen von Begabung oder Beeinträchtigung oder von Einheimischen oder Zugereisten und was man alles noch an Gegensatzpaaren konstruieren könnte. Nein, wir sind ausdrücklich weiter auf der Suche nach optimalen Lösungen. Aber wir müssen, wie Frau Dr. Faber eben sagte, insgesamt die Musikschule als einladende Institution für alle glaubhaft machen. Und das geht dann irgendwann auch bis in das Thema Öffentlichkeitsarbeit, bauliche Gestaltung, Umgang des Kollegiums miteinander. Ich wollte bei der Gelegenheit einmal ein paar ganz unverdächtige Abschnitte des Leitbildes zitieren, um klarzumachen, wie viel Inklusion da drin steckt. Im ersten Abschnitt sprechen wir davon, dass wir ein starkes Netzwerk bilden, das sich der musikalisch-kulturellen Teilhabe aller Menschen verschreibt. Das ist Inklusion. Ein vollständiges, aufeinander abgestimmtes Angebot, ein vollständiges Angebot schließt eben die Angebote ein, die alle Menschen einladen. Sie eröffnen Zugänge, fachlich, räumlich und sozial offen. Da sind überall mögliche Barrieren drin, die es zu überwinden gilt. Wenn im dritten Abschnitt von der individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler die Rede ist, heißt das, wir geben jedem Menschen, der zu uns kommt, eine besondere Chance und wollen ihn nach seiner Begabung, Beeinträchtigung, nach seinen Wünschen, nach seinen Visionen auszubilden. Das heißt auch, Menschen mit besonderen Bedürfnissen brauchen vielleicht doppelt so viel Unterricht, aber auch Menschen mit besonderer Begabung brauchen vielleicht doppelt so viel Unterricht. Gleichheit ist nicht Gerechtigkeit. Dann ist in dem nächsten Abschnitt von angemessenen Arbeitsverhältnissen die Rede. Das ist Voraussetzung dafür, dass wir über den Tag hinaus planen können, dass wir langfristige Prozesse in Gang setzen können, dass wir Menschen beobachten können und in ihrer Entwicklung fördern können. Das ist mit Tagelöhnern nicht zu machen. Die kollegiale Zusammenarbeit ist von Wertschätzung und Toleranz geprägt, ist ein in Teamangelegenheiten höchst inklusiver Grundsatz. Und auch die Verpflichtung zur Fort- und Weiterbildung, weil wir natürlich alle schon viel können, aber noch viel, viel mehr lernen müssen. Dann kommt der Abschluss, der Abschnitt zur Inklusion, den ich nicht zitieren muss, aber es geht gleich weiter mit der Berücksichtigung individueller Möglichkeiten und Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schüler. Mit dem Raum für Innovation, für Vielfalt als Bereicherung. Ein lebendiger Bildungsorganismus sind wir. Und in einem Organismus ist ja auch ein Abbild von Inklusion, wo alle Teile zusammengehören und aufeinander bezogen sind, nur als Ganzes einen Sinn machen. Dann ist die Rede von der gemeinsamen Verantwortung mit den Hochschulen für zukünftige Lehrkräfte. Auch diese Arbeit muss Inklusion mit einschließen. Wir erwarten, dass jeder neue Kollege, jede neue Kollegin, die von der Hochschule kommt, mit Know-how, mit Motivation, auch in Sachen Inklusion unsere Kollegium bereichern. Dann ist natürlich auch, das hat Frau Dr. Faber auch angesprochen, Voraussetzung, dass die bildungspolitischen Rahmenbedingungen verbessert werden, dass uns der Bund und die Länder, also uns sage ich jetzt als kommunale Träger, dabei unterstützen, diese neue Aufgabe mit allen Ressourcen anzunehmen. Und sogar der letzte Abschnitt unseres Leitbildes, der so emotional ist, wenn wir sagen, wir schaffen musikalische Erlebnisräume, vermitteln Lust am Musizieren aus Leidenschaft und Überzeugung. Was ist das für eine Art von Inklusion? Wir sind nicht nur in der Birne Musiker, nicht nur mit unserem Verstand und unserem Wissen, wir sind leidenschaftlich Musiker und diese Leidenschaft, die teilen wir mit den Menschen aus fremden Kulturen und mit den Menschen mit Beeinträchtigung, mit Behinderung. Wenn wir die Menschen beim Musizieren beobachten, dann merken die, dass sie uns verkopften Typen manchmal ganz schön überlegen sind in ihrer Möglichkeit, als ganze Menschen Musik zu sein. So viel zum Leitbild, wo ich merke bei jedem neuen Lesen, da steckt in jedem Absatz Inklusion drin und das ist auch gut so.
Vielen Dank. Ja, Herr Wagner, wie sieht es denn nun ganz konkret im Alltag aus? Reicht denn zu sagen, wir arbeiten inklusiv und wir sind offen für alle?
Wir Musikschulen leisten hervorragende Arbeit. Das heißt nicht, dass jetzt mit dem neuen Leitbild und dem Thema Inklusion jetzt alles auf den Prüfstand gestellt werden muss, was bisher hervorragend funktioniert hat. In den Musikschulen arbeiten hervorragend ausgebildete Menschen, die Schüler ganz, ganz weit bringen in vielen Facetten. Da ist der Jugendmusiziert, Fan und Anhänger genauso wichtig wie die Früherzieherin oder der Früherzieher. Und die Dame oder der Mann in der Verwaltung ist genauso wichtig wie der Hausmeister. Und all das zu sehen, das ist dieser lebendige Organismus Musikschule, das gilt es auch ein Stück weit wertschätzen zu lernen und zu bewahren. Und vor jedem neuen Abenteuer, jetzt in der kommunalen Bildungslandschaft beispielsweise mit den Kooperationen, muss man sich überlegen, um welchen Preis geht man ein neues Abenteuer ein und hat man das überhaupt im Kreuz. Was nicht passieren darf, ist, dass das, was bisher von den Musikschulen geleistet wurde, hinten runterfällt, weil man sich nur noch mit neuen Aufgaben beschäftigt und dann die Qualität letztendlich nicht mehr gegeben ist. Wir Musikschulen definieren uns über diesen Leistungs- und Qualitätsbegriff und der muss immer eine weitere Rolle, eine große Rolle in unserer Arbeit spielen. Sonst bekommen wir von der öffentlichen Hand kein Geld mehr. Also diese hohe Qualität muss bewahrt werden. Und diese hohe Qualität kann es, und das gilt es zu erkennen, eben auch in Bezug auf neuen Zielgruppen hergestellt werden. Und auch da muss Musik herauskommen, die man hören will. Also dieser professionelle, hohe Qualitätsanspruch, der ist nicht jetzt auf dem Prüfstand, sondern der muss bewahrt werden. Und wir müssen beginnen bei unseren Gelingensbedingungen. Was führt denn dazu, dass ein Geiger gut Geige spielt? Er übt und er hat Zeit, um zu üben. Und das ist dann genauso bei jemand, der mit Migrationshintergrund oder mit einer Beeinträchtigung oder Behinderung versehen ist. Auch diese Menschen müssen üben. Ein Behinderter schafft nicht in einem Projekt, das irgendwie am Wochenende 2 Stunden dauert, die Fähigkeit des Geigespielens. Sonst wäre ja jeder, der tagtäglich übt, damit er dann irgendwann mal gut spielen kann, irgendwie der Letzte. Ja genau, Sie wissen, den Satz fortzusetzen. Wir müssen darauf achten, dass wenn wir uns jetzt dieser Inklusion stellen, dass wir die eigene Bedürfnislage wertschätzen lernen, dass wir uns trauen zu sagen, das können wir leisten und das eben nicht. Und das müssen wir voller Selbstbewusstsein auch unserem Gegenüber dann so mitteilen. Wir haben als Musikschule eine riesige Kompetenz und wir können positiv beitragen zu einer Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft. Aber man muss uns lassen und man muss uns Bedingungen gewähren, dass wir unsere Werkzeuge tatsächlich ansetzen können. Und Sie sprachen die Flüchtlinge an. Wenn es so ist, dass wir am Ort ein Flüchtlingsheim haben, dann ist es natürlich auch eine Aufgabe im Zuge der Inklusion, sich zu überlegen, wie können wir diesen Menschen auch eine Teilhabe, eine Willkommenskultur gewähren, ermöglichen. Wie zeigen wir diesen Menschen, dass sie bei uns willkommen sind? Und wenn man sich dann aufmacht in diese Heime und die sind in 14 Tagen wieder wo ganz woanders verschickt, man trifft da völlig neue Menschen, dann hat man es schwer, als Musikschule Beziehungen aufzubauen. Und wir wissen ja, dass jeder pädagogische Prozess eigentlich ein zutiefst angelegter Beziehungsprozess ist. Und diese Beziehungen, das weiß jeder, der in einer Partnerschaft lebt, die brauchen Zeit. Und diese Zeit, die müssen wir geschenkt bekommen von denjenigen, die von uns die Inklusion umgesetzt haben wollen.
Frau Professor Faber, das ist deutlich geworden, die Forderungen sind Zeit von der einen Seite her, aber von der anderen Seite her habe ich jetzt auch herausgehört, ja, mit Tagelöhnern ist das nicht zu machen. Wie können Kommunen im aktuellen Haushaltszustand, können Kommunen damit umgehen? Wie schaffen wir es, Inklusion als Chance zu begreifen?
Ist natürlich einmal ein Prozess der politischen Prioritätensetzung und da ist es so, dass trotz des Rechtsanspruchs von Saldern, den wir natürlich haben. Und man könnte so weit gehen, dass man sagt, auch schon Artikel 3 Grundgesetz natürlich. Hat da natürlich Teilhabeansprüche gegeben, die aber nicht gelebt wurden. die nicht gelebt wurden unbedingt. Wir haben niemals oder über lange Jahre ja nicht das duale Schulsystem, also Förderschulen und Regelschulen in Deutschland auf den Prüfstand gestellt. Haben wir nicht gemacht. Ne? Also von daher ist da noch viel Arbeit zu leisten, trotz Rechtsanspruchs, jetzt durch die UN-Behindertenrechtskonvention, durch völkerrechtliche Statuten, muss dieses Thema auch in der Gesellschaft ankommen und bei den Politikern auch, die sich da auch, denke ich, noch einen gewissen Fortbildungsbedarf haben. Und zwar in der Form, dass es nicht nur um Lippenbekenntnisse geht. Ne? Also Inklusion kann mittlerweile jeder buchstabieren und verwechselt es auch nicht mehr mit Integration. Zunehmend ist das zu beobachten. Aber das heißt ja, das reicht nicht. Ne? Sondern ich brauche auch die Gelingensbedingungen von Inklusion, die muss man in den Blick nehmen. Und es wäre trivialisiert, wenn man einfach sagt, es reicht, den Hebel im Kopf umzulegen. Das genügt nicht. Das ist wichtig, das ist der Ausgangspunkt. Aber da müssen auch noch andere Dinge hinzukommen. Und es muss, am Ende kommt es auf den einzelnen Menschen an. Das heißt, Qualität für den Menschen. Der Verband, zu dem ich jetzt gerade gewechselt habe, hat das als Logo. Qualität für den Menschen. Ich finde, das sagt es eigentlich sehr gut und sehr treffend, ne, worum es geht. Was kommt beim Menschen an? Da muss ich die unterschiedlichen Menschen in den Blick nehmen. Sie sprachen an Zeiten und Räume, das hat auch Herr Professor Rademacher angesprochen, das ist ja auch ein Thema der Potsdamer Erklärung gewesen. Ne? Bei Zeiten würde ich sagen, eine nachhaltige Förderung beinhaltet, weg von der Projektitis zu kommen, also wenn Musikschularbeit gefördert wird, gerade jetzt auch von den übergeordneten Ebenen, Bund und vor allen Dingen den Ländern, dann sollten die Musikschulen ertüchtigt werden, es sollten ihnen Spielräume und damit auch der kommunalen Selbstverwaltung eingeräumt werden, ihrerseits die Herausforderungen in Angriff zu nehmen und nicht durch kleinteilige Programmbestimmungen der Ministerien gelenkt zu werden und dann von der eigentlichen Arbeit vor Ort dann letztendlich wegzukommen. Das kann nicht sein, ne? Sondern dann brauchen wir eine globale finanzielle Unterstützung und mehr Eigenverantwortung runter auf die Musikschulen und auf die Kommunen. Das ist ganz wichtig. Und weil sich Inklusion in der Kommune A anders darstellt als in der Kommune B, ne? Das waren die Zeiten und die Räumlichkeiten. Das ist auch Teil der Potsdamer Erklärung gewesen. Natürlich müssen wir sehen, dass wir mit der zunehmenden Ganztagsbeschulung auch die Orte verlagern und die Musikschulen, was sie ja auch tun, auch in die Kitas und in die Schulen hineinkommen. Also das wären aus meiner Sicht ja wichtige Punkte. Ansonsten die prekäre Haushaltssituation von einigen Kommunen ist bekannt. Da ist es nicht Stichwort freiwillige Leistung. Das kennen die Zuhörer hier alle, erfahren das teilweise leidvoll. Ne? Da kann ich nur sagen, immer wieder die Kommunen zu ermutigen, so viel wie machbar ist, da auch zu tun. Aber dann auch der Appell an die Kommunalaufsicht und an die Länder, auch die Kommunen entsprechend auszustatten, dass diese wichtige Aufgabe erfüllt werden kann.
Das bedeutet, Herr Professor von Saldern, Netzwerken. Es müssen Botschaften irgendwie übermittelt werden. Wie kann das gelingen innerhalb der Kommune? Oder inwiefern kann da auch die Wissenschaft da auch unterstützend wirken?
Oha, also moralisch sicherlich nicht, aber einfach durch Fakten. Ja. Also es ist Fakt, dass die Musikschulen, die ich kenne, alle schon inklusiv arbeiten. Jetzt werden Sie vielleicht erstaunt sein, aber wenn ich ein kleines Ensemble von hochbegabten Musikerinnen und Musikern zusammenstelle, die einfach mehr Butter bei den Fisch brauchen und eine höhere Anforderung, dann ist das eine Form von Differenzierung, die ich zulasse. Und es sagt, du bist kein Durchschnittskind, sondern du bist ein hochbegabtes Kind. Und genau das ist Inklusion. Oder wenn zum Beispiel, also die Musikschulen, die ich kenne, sie mögen mich korrigieren, da gibt es immer Beiträge zu zahlen, seitens der Schüler und Schülerinnen, beziehungsweise seitens der Eltern. Ich kenne Familien, die haben das Geld für die Musikschule nicht. Selbst der Klassenausflug für 3 Euro kann nicht finanziert werden. Dann bringen irgendwelche anderen Institutionen ein, damit Willi den Geigenunterricht finanziert bekommt. Das ist Inklusion. Also ich finde, man muss erstmal Fakten bringen und dann, man fragt auch immer nach Problemen und Ängsten. Ich finde das völlig berechtigt. Aber warum gerade beim Thema Inklusion? Jede Erneuerung führt automatisch zu Ängsten. Viele Ängste kann man einfach mal durch Fakten belegen oder entgegentreten. Schauen Sie, wir haben 3% Hochbegabte, über die diskutieren wir es gar nicht. Wir haben ungefähr 6% Menschen mit Beeinträchtigungen in Deutschland, wenn ich diese Gutachten jetzt als Maßstab nehme. Es gibt ja auch Menschen mit Beeinträchtigungen, da sieht man es nicht auf den ersten Blick, nicht? Herr Hoeneß und Frau Schwarzer haben moralische Beeinträchtigungen, ohne dass die unter dem Thema Inklusion diskutiert werden. Ja, ich will nur mal sagen, wie wir mit Sprache umgehen und dass es Formen von Beeinträchtigungen gibt, die völlig weit weg sind von den 9 oder 10 Förderschwerpunkten der Weltgesundheitsorganisation. Die werden einfach nicht berücksichtigt in der Diskussion. Jetzt nochmal zu diesen 6%. Die größte Gruppe bei den 6% sind die sogenannten, jetzt verwende ich den Begriff Behinderung, den ich ja nicht mag, wie Sie vorhin gemerkt haben, die sogenannten Lernbehinderten. Die meisten Lernbehinderte sind eigentlich gar nicht behindert oder beeinträchtigt, die sind nur langsamer. Deswegen gibt es diesen Begriff ja interessanterweise auch nur in Deutschland und Österreich. Sie finden in allen anderen Industrienationen keine Förderschule für Lernbeeinträchtigte. Das ist normal, langsam zu sein. Und wenn die KMK, die ja auch für euch im weitesten Sinne zuständig ist, jetzt ein neues Grundschulpapier zum Beispiel gerade formuliert mit einer Aussage, die hoffentlich drin bleibt, da steht zum Beispiel drin, die Grundschule dauert 3 bis 6 Jahre. Damit man endlich mal wegkommt, bist du schneller, bist du nicht normal, bist du langsamer, bist du auch nicht normal. Sondern es ist völlig normal, dass es Turbo-Schüler gibt, die nach 3 Jahren weitergehen können und es gibt eben andere Schüler und Schülerinnen, die sind langsamer. Ja, wo ist denn da das Problem? Also ich finde, dass man einfach durch Fakten mal aufklären muss und dann werden Sie feststellen, dass auch die Praktiker unter Ihnen die Musik wirklich beibringen. Wo gibt es denn 2 Schüler oder Schülerinnen, die exakt identisch sind? Wir müssen uns doch immer auf die Gruppen einstellen. Die Variation, die wird größer werden und darin liegt auch was unglaublich Spannendes, nämlich auch der Umgang mit dem anderen, der hilft mir ja, mich weiterzuentwickeln. Das ist ein Aspekt der Inklusion, der überhaupt nicht diskutiert wird. Jeder, der mit einem Menschen mit Beeinträchtigung alltäglich zusammenkommt, hat eine ganz andere Beziehung zu Beeinträchtigungen. Eine ganz andere, weil man das von Anfang an gewohnt ist. Und überlegen Sie, die Musikschule, jetzt worst case, wie man so schön sagt, wird eine beeinträchtigtenfreie Zone. Das wäre doch furchtbar. Das wäre doch furchtbar. Gut, dann wird einer kein Stargeiger, aber irgendwie in irgendeiner Form, es wurde ja vorhin so schön gesagt, kann man ganz körperlich sogar spüren, wie da Musik aufgefasst und wieder durch Expression nach außen gebracht wird. Also ich würde ein bisschen optimistischer an die Frage gehen, ohne jetzt zu sagen, alles ist einfach. Nein, natürlich nicht. Es ist eine neue Arbeit. Es ist auch für mich eine neue Arbeit. Ich kenne mich nicht mit allen Förderschwerpunkten aus. Und wenn ich mit Menschen in Kontakt bin, die eine bestimmte Beeinträchtigung haben, dann merke ich an mir selber, wo die Unsicherheiten bei mir noch sitzen, obwohl ich seit 20 Jahren über dieses Thema nachdenke. Ich spüre immer wieder, ja, hast du das jetzt richtig gemacht oder so? Und wie kommst du aus der Situation raus? Wie können wir das gemeinsam lösen? Und da, wenn man sich auf das einlässt, dann kriegt man das auch in den beruflichen Alltag rein.
Ich freue mich über den Verweis auf die Verantwortung der anderen, den Frau Professor Faber ins Spiel brachte, auch der Länder und des Bundes. Und ich freue mich über den Optimismus, den Herr von Sallern verbreitet. Ich muss natürlich sagen, dann könnte man sich ja fast etwas zurücklehnen. Und da muss ich auch sagen, als für die Musikschule verantwortlich, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir Musikschule machen für die Kinder, die wollen. Das sind dann eben auf der einen Seite 3% oder 6%. Gut, die Kinder, die wollen, für die machen wir Musikunterricht. Aber wie erreichen wir die Kinder, die nicht wollen können? Und das finde ich ein Aspekt von Inklusion, der uns sehr wohl provoziert, dass wir entgegenkommend sind mit unseren Argumenten, mit unserer Öffentlichkeit, mit unserem Gehen in die Stadtteile, mit der Suche nach den Clubs oder nach den Treffpunkten der bestimmten Migrantengruppen, um mit denen überhaupt ins Gespräch zu kommen und auf sie, sie so weit zu bringen, dass sie die Idee davon bekommen, was gemeinsames Musizieren für sie bedeuten könnte und wofür es sich lohnen würde, zu investieren. Also die Menschen so weit zu bringen, dass sie wollen können, das ist sehr wohl unsere Aufgabe. Und da können wir noch ein deutliches Plus an Fantasie und Energie investieren.
Nur etwas damit zu tun, dass es um dieses Wollen können geht, sondern es gibt ja viele Menschen, die wissen noch gar nicht, dass sie wollen, weil ihnen bestimmte Erfahrungen im Zusammenhang mit Musik bisher einfach nicht zugänglich waren. Es gibt Menschen, die haben das Glück, die wachsen in ein musikalisches, normal ehrgeiziges Elternhaus hinein. Und es gibt andere, die haben überhaupt keinen Zugang. Da hat sich die Familie seit Generationen dran gewöhnt, unmusikalisch zu sein. Und das macht ja nichts, weil die Mehrheit ist ja irgendwie unmusikalisch. Und Musikalität, das ist etwas, was nur bestimmten Leuten vorbehalten bleibt. Und diesen Regelkreislauf zu durchbrechen, das versucht der Verband Deutscher Musikschulen eben mit diesem Satz, Musikschulen tragen Sorge dafür, dass möglichst viele wollen und alle, die wollen, mitmachen können. Das ist sowohl ein organisatorischer Anspruch, als auch dann natürlich ein pädagogischer Anspruch, weil wir müssen Erfahrungsräume schaffen, in denen die, die noch nicht wissen, ob sie wollen, Erfahrungen machen, die sie bereichern, wo sie selbst für sich entscheiden können, Musik ist etwas, was mein Leben bereichert. Das macht mir Spaß und da möchte ich mich jetzt engagieren. Ohne dieses Engagement des Einzelnen würde es mit Sicherheit nicht gehen. Also jeder muss etwas einbringen im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und Musikschulen haben natürlich auch finanzielle Grenzen, ohne Frage. Wir können nicht aus einem Füllhorn schöpfen, sondern wir müssen uns darum kümmern, wie erreichen wir die, die wollen und bereit sind, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Engagement zu zeigen und wirksam werden zu lassen. Und diese Herausforderung ist eine neue, der wir uns da stellen, weil wir machen eben nicht mehr nur die Türen auf, sondern wir sorgen dafür, dass wir rausgehen in die Einrichtungen. Und dieses zieht nach sich, dass es um eine Teamarbeit geht zwischen Musiklehrern und den Menschen, die Profis sind in diesen Einrichtungen. Und das kann der Sozialpädagoge sein, das kann der Musiktherapeut sein, das kann der Altenpfleger sein. All diese Menschen brauchen wir, um mit ihnen gemeinsam zum Wohle des einzelnen Menschen wirken zu können. Wir haben die musikpädagogische Kompetenz und wir brauchen diese andere Kompetenz auch. Und dieses multiprofessionelle Zusammenwirken, das kann man in ganz kleinen Schritten üben an der eigenen Musikschule, indem man erst einmal sich fragt, inwieweit funktioniert denn Teamarbeit bei mir im eigenen Haus? Also machen da die Lehrkräfte wirklich etwas gemeinsam? Gestalten sie gemeinsame Klassenvorspiele? Und wenn das schwierig ist, weil man eigentlich noch keinen Freund gefunden hat unter den Kollegen, dann kann man sich auch fragen, wie schaut es in meiner eigenen Klasse aus? Arbeite ich eigentlich mit meiner eigenen Klasse inklusiv? Zeige ich, dass ich eine inklusive Haltung habe, zum Beispiel, dass ich bei einem Klassenvorspiel meine erwachsenen Schüler in einem Projekt mit meinen Anfängern, mit meinen Kindern gemeinsam auftreten lasse. Und es ist eine zutiefst beglückende Erfahrung, wenn man dann, und das hat jetzt nichts mit Behindertenzusammenhängen zu tun oder sonst was, sondern es geht um die ganz normale große Gruppe der Schüler, die wir ja auch betreuen. Das sind beglückende Erfahrungen, die man dann macht, wenn plötzlich der Erwachsene und der Kind nicht mehr im Fokus stehen, weil sie erwachsen sind und als Kind, sondern wenn zwei Musiker vor einem sitzen, die gemeinsam an der bestmöglichen Gestaltung eines musikalischen Werkes arbeiten. Und dann spricht man nicht mehr über Inklusion, sondern dann lebt man Inklusion und es ist hervorragend. Also man muss immer jetzt nicht in die Extreme gehen, sondern man kann bei dem anfangen, was man sowieso schon tut. Man muss es nur mal reflektieren und sich klar werden, das ist eigentlich eine Arbeit, die zutiefst Wertschätzung bereits verdient. Man muss sich's bloß bewusst machen. Und wir müssen uns auch kümmern, eben, Sie sprachen von 3% Hochbegabte, 6% Menschen mit Beeinträchtigung, aber wir sind eigentlich auch zuständig für die anderen. Und es sind ja dann immer noch irgendwie 6+3, 91%, und die dürfen wir ja nicht vergessen, die dürfen ja nicht hinten runterfallen. Also wir sind zuständig für alle Menschen, und wir können in kleinen Schritten bei uns selbst beginnen, auch indem wir uns selbst wertschätzen lernen.
Sie hören das Kulturpolitische Forum WDR 3 aus dem Musikschulkongress im Messe- und Kongresszentrum Halle Münsterland. Und auf dem Podium diskutieren Frau Prof. Dr. Angela Faber, Herr Prof. Dr. Matthias von Saldern, Herr Robert Wagner und Herr Prof. Ulrich Rademacher zum Thema Inklusion, Dichtung und Wahrheit, Anspruch und Wirklichkeit. Herr Professor Rademacher.
Ja, eine Provokation oder ein Zwiespalt in unserer täglichen Arbeit ist natürlich, dass wir inklusiv arbeiten, eigentlich in jedem Kooperationsprojekt mit den allgemeinbildenden Schulen. Wenn wir in Grundschulen, in Förderschulen, in Realschulen, Gymnasien etc. gehen, da erreichen wir wirklich ja alle Kinder eines Jahrgangs. Und viele Musikschulen tun das sehr engagiert, fast flächendeckend und gestatten gemeinsam mit dem Musikunterricht an den allgemeinbildenden Schulen, also allen Schülern, Grunderlebnisse mit Musik. Nur die landes- und bundesgeförderten Projekte dauern manchmal nur 1 oder 2 Jahre und dann haben möglicherweise Leute Feuer gefangen und die endlich können sie wollen und dann sind die Hürden da, dass die Musikschule zu teuer ist oder keinen Platz hat. Und das finde ich eine zutiefst unmoralische Angelegenheit, Leute anzufüttern und dann verhungern zu lassen. Da kommen wir nur mit sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit über die gemeinsame Verantwortung von Bund, Land und Kommunen und natürlich unserer Kreativität, wie wir mit den Ressourcen, die wir haben, umgehen, wieder heraus. Nur der Zustand, der belastet wirklich jeden einzelnen Musikpädagogen und jede einzelne Musikpädagogin, also in ihrer alltäglichen Arbeit zu sehen, was könnte sein und was erstickt. Ja, und da, das ist unbefriedigend und diese Provokation hält noch an, bei allem Optimismus.
Herr Wagner, reflektieren, ja, innerhalb des Teams zu schauen, wie die Arbeit läuft. Arbeiten wir ausreichend inklusiv oder wo können wir uns denn noch verbessern? In die Reflexion zu gehen, das heißt, das hört sich sehr einfach an. Ist das tatsächlich so einfach?
Es wird in diesem inklusiven Prozess nie einfacher. Weil dieser inklusive Prozess geht ja immer mehr in die Tiefe. Und die Diskussionen auch im eigenen Kollegium, die gehen immer mehr in die Tiefe und man trifft immer mehr auf Punkte, die man vorher vermieden hatte. Aber das ist nötig, um einen Schritt weiterzukommen. Dieses Kollegium zum Beispiel sollte, wenn man als Schulleiter die Möglichkeit hat, auch schon komplett heterogen zusammengestellt werden. Weil je heterogener das Kollegium ist, desto mehr habe ich die Chance, die Zahl der heterogenen potenziellen Schülern zu erreichen. Wenn ich lauter Gleiche hätte im Kollegium, die alle an der gleichen Elite-Universität studiert haben, dann erreiche ich eben nicht jeden mit der gleichen Willkommenskultur, sondern zurzeit gibt es ja ganz viele große Unternehmen auch schon, die die Diversity und Diversity Management erkannt haben. Die machen es natürlich mit einem ganz anderen Anspruch. Die wollen Profit davon haben und stellen eben fest, wenn ich eine Frau mit Migrationshintergrund aus der Türkei bei mir an die Kasse stelle, dann kommen mehr Türken, die da einkaufen, weil sie sich verstanden fühlen und Fragen stellen können und sowas. Um das geht es jetzt bei uns nicht in erster Linie. Dieser Profit ist nicht der Grund, aber die Willkommenskultur ist der Grund. Also wir müssen versuchen, bei der Gestaltung einer inklusiven Musikschule, bei der Personalauswahl unserer Kolleginnen und Kollegen, aber auch der Kolleginnen und Kollegen, die in der Verwaltung tätig sind, schon zu berücksichtigen, dass wir eine Haltung haben, die dann auch noch außen offenbar wird. Und da gehören natürlich auch Menschen mit Migrationshintergrund dazu, die dann Fächer vertreten wie Balama oder sonst irgendwas. Das kann man sich nicht antrainieren als nicht Mensch, der als Mensch, der nicht aus diesen Kulturkreisen kommt. Man kann sich Mühe geben, aber authentischer ist es doch andersrum. Und es findet eben die Begegnung statt zwischen den Kulturen. Das ist der große Auftrag und die Musikschule als Treffpunkt ermöglicht Begegnungen zwischen unterschiedlichsten Menschen und eben nicht nur bei den Schülern, sondern auch im eigenen Personal. Und wenn man diesen Schritt sukzessive geht, bei einer Neugründung einer Musikschule ist es natürlich einfacher wie bei einem Schüler, aber bei einem Kolleginnen und Kollegen Stamm. Aber trotzdem, man kann sukzessive schauen, ich brauche interessante Menschen. Ich brauche Individuen in meinem Kollegium. Und je mehr Individuen ich habe, desto individueller kann ich auf die Individuen in der Schülerschar eingehen.
Ich wollte doch sehr unterstützen, was Sie eben sagten, dass Musikschulen rausgehen in Institutionen. Ich komme aus Lüneburg, da macht das auch das Theater, das Ballett, das Orchester, also das Orchester des Theaters. Das ist fantastisch, wenn die rausgehen. Für mich hat es immer ein Geschmäckle. Nicht die Idee an sich unter pädagogischen Gesichtspunkten, sondern unter finanziellen Gesichtspunkten. Im Ganztagsbetrieb werden jetzt immer mehr Musikschulkolleginnen und Kollegen angesprochen, ob die im Ganztag nachmittags Musik machen in der Schule. Wohl wissen, dass gleichzeitig das Fach Musik von der Stundenzahl her bundesweit in den letzten Jahren zusammengestrichen worden ist. Und meine Frau ist Musiklehrerin, die leidet richtig. Die macht auch Mathematik, weil sie sagt, man kann mit Musik so viel erreichen. Und ich muss Ihnen jetzt nicht erzählen, was die Wissenschaft, so alles herausgefunden hat über den Wert von Musik, vor allem die Transfereffekte in andere Bereiche, wie wichtig das ist. Und das Geschmäckle ist eben, dass der Musikschullehrer, der nachmittags im Ganztagsbetrieb ist, schlechter bezahlt wird wie der verbeamtete Musiklehrer in der Schule. Und das ist die Verlogenheit von solchen Förderprogrammen, wobei ich gar nicht dagegen bin, um das deutlich zu sagen. Was mir aber noch wichtig ist, öfters, also ein paar Mal in der Runde ist ja auch über Geld gesprochen worden, das ist völlig okay. Was mir in der Bildungsdiskussion fehlt, vielleicht haben wir wirklich zu wenig Ökonomen, obwohl ich immer schimpfe, dass wir alles ökonomisieren. Man muss allen Geldgeber, Geldgeberinnen klar machen, dass Bildungskosten Investitionskosten sind, deren Effektivität man nicht nach 24 Monaten feststellen kann. Das sind manchmal Prozesse über bis zu 20 Jahren, bis man merkt, dass die frühkindliche Musikerziehung, welche Effekte die dann hat, wenn dieser Mensch erwachsen geworden ist. Und diese Aspekte des Bildungskontrolling, die fehlen mir in der ganzen Argumentation von allen, die irgendwie für Musik, Pädagogik oder Musik kämpfen, dass es langwellige, langfristige Effekte sind. Und wenn über Geld gesprochen wird, da will ich auch noch mal was sagen. Wir sind ein verdammt reiches Land. Und immer zu sagen, es geht nur nach den kommunizierenden Röhren vor Ort in der Kommune. Ich muss da was wegnehmen, damit ich der Musikschule was geben kann. Und du hast jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen zu haben, dass ich dir Geld gebe, weil im Kindergarten blättert deshalb die Wand ab. Leute, führen wir doch mal die Vermögenssteuer zweckgebunden ein. Dann hätten wir genug Geld auch für die Musikschulen. Man kann auch Steuern erhöhen.
Kleiner Nachtrag zum Thema Geld. Sie sprachen davon, dass Bildungsprozesse 20-jährig sind oder mindestens 20 Jahre beobachtet werden müssen, um Erfolge zu ernten, um überhaupt ernten zu können. Was stört, ist, dass Wahlperioden eben nur 4 Jahre dauern. Und die Leute, die darüber zu entscheiden haben, eigentlich nur das investieren wollen, was sie nach 4 Jahren ernten können. Und das hindert, glaube ich, das nachhaltige Denken. Und da leiden wir sehr drunter, unter diesem kurzfristigen Denken.
Sie sprachen das Controlling an. Das ist natürlich im Bildungssektor ein ganz, ganz schwieriger Begriff. Ich habe vorhin auch eine Art Controlling ja schon angeführt. In unserer Arbeit muss Musik herauskommen, die man hören mag. Das ist eigentlich Controlling. Und wenn es Menschen gibt, die unsere Musik gerne hören, dann haben wir einen großen Beitrag geleistet. Und wir haben es eigentlich als Lehrkräfte in der Hand, dass Musik rauskommt, die man hören will. Und die Politiker sind jetzt Menschen, die können ja oftmals gar nicht unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich im althergebrachten Qualitätsmaßstab Qualität oder nicht. Die sehen aber sehr wohl, dass sich Menschen auf der Bühne präsentieren, die Spaß haben, die Freude haben. Sie verstehen es nicht, warum es funktioniert, aber es funktioniert. Die fangen gleichzeitig an und hören gleichzeitig auf. Die haben die gleiche dynamische Vorstellung. Das passt zusammen. Die genauen Fäden, warum das zusammenpasst und welcher Mensch jetzt auf der Bühne welchen Beitrag geleistet hat, das zu differenzieren, entzieht sich ja oftmals deren Kenntnis. Also wir müssen diese inklusive Arbeit so sehen, dass jeder Mensch, der auf der Bühne steht, gut wegkommt dabei. Dass er das, was er kann, zeigen kann und niemals in einen Zusammenhang gebracht wird, dass er von uns den Druck verspürt, etwas zu zeigen, was er gar nicht kann. Also wir müssen genau mit den Ressourcen, die vor uns sind, arbeiten und müssen den Menschen Gelegenheit geben, das, was sie wissen, was sie können, zu zeigen. Und da müssen wir diese Ressourcen sehr wach wahrnehmen. Und da gab es jetzt die Situation, dass man einen Fachmann aus einem Land hatte, den kann man einbauen. Und wenn wir in unserem Früherziehungskurs jemand haben, der eben aus einem anderen Land kommt, warum macht die Früherziehung dann nicht ein Lied aus diesem Land und gibt dem Kind die Chance, in einer Aufführung zu brillieren, zu zeigen, was es kann? Also wir müssen viel, viel mehr schauen, wo ist denn das Potenzial, das vor uns steht? Und in jedem Menschen steckt wahnsinnig viel Potenzial drin. Und unser Job ist es, herauszufinden, wo ist was? Und wir dürfen in keinster Weise unseren Lehrplan aufschlagen und davon ausgehen, dass jeder Mensch in der gleichen Zeit das Gleiche erschaffen muss, sondern die Pädagogik muss anders gedacht werden. Wir sind in einer Bringschuld. Und das ist eben der große Unterschied auch von Inklusion und Integration. Bei der Inklusion ist das System in der Bringschuld. Wir müssen den Menschen Gelegenheit zu geben, zu brillieren, ihr Können zu zeigen. Sie müssen eine Gelegenheit haben, sich selbst wertschätzen zu lernen und das erfahren Sie über Selbstwirksamkeit. Und wir müssen diese Selbstwirksamkeit ermöglichen. Das ist unser Auftrag als Lehrer und es ist nicht schwer. Das erfordert keine große Kompetenz. Wir müssen nur uns einmal von einer anderen Seite her diesem Ganzen nähern. Ich möchte Mut machen, es einfach zu versuchen.
Mut machen, es einfach zu versuchen. Da möchte ich gerne noch einmal einhaken, weil für mich auch immer wieder eben der Begriff der Hochkultur aufkommt, aber auch der breiten Musikalisierung. Das heißt, innerhalb dieses Spagates sich zu befinden, wie ist das tatsächlich denn umzusetzen? Wie können wir es schaffen, diesen Anspruch gerecht zu werden?
Ich darf eine Kleinigkeit erzählen. Wenn wir ein heterogenes Ensemble haben, wie ein Orchester Kunderbund, dann ist das Augenmerk der Pädagogen bisher immer darauf gewesen, die Stimmen so zu vereinfachen, dass auch der letzte Mohikaner da irgendwie einen Auftrag hat. Wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist es, den sogenannten Begabten einen Auftrag zu geben, dass sie ins Schwitzen kommen. Und diese Balance, dass das beides unser Auftrag ist, das lässt sich herstellen. Und ganz, ganz schön funktioniert es dann eben, wenn die Gymnasialschüler dann so gefordert werden und etwas komplett Neues lernen in diesen heterogenen Zusammenhängen und dann im Schulorchester plötzlich brillieren können und dann es zu solchen Aussagen kommt, weil dann die andere Stimmführerin zum Beispiel sagt, was spielst denn du da für Zeug, was kannst denn du jetzt da? Ja, das habe ich bei den Behinderten gelernt. Dann haben wir viel erreicht. Und also niemals diese Konkurrenzsituation, hochbegabte Breitenbildung, Behindertenarbeit aufkommen lassen, sondern der Leiter hat alle im Blick und differenziert nach oben genauso wie nach unten. Oder er schafft Möglichkeiten, und das ist das hohe Ziel, aber auch das ist zu erreichen, dass man den Schülern, mit denen man arbeitet, eigenbestimmte Möglichkeiten der Differenzierung zur Verfügung stellt, sodass sie selbst sagen können, okay, das kann ich leisten und damit bringe ich mich ein. Und das dann auch nicht nur anhand von einem Stück machen können, sondern begreifen, dass diese eigenbestimmte Differenzierung auch einen Transfereffekt auf andere ähnliche Situationen hat. Und dort können sie es auch. Und sie trauen sich dann plötzlich auch in Zusammenhängen, die jetzt mit der Musikschule oder Musik nichts zu tun haben, dann sich auch besinnen und sagen, hoppla, ich kann ja etwas. Ich muss ja gar nicht das machen, was jetzt vielleicht der und der erwartet. Aber ich kann was beitragen, was von dem anderen gebraucht wird und was den anderen vielleicht sogar überrascht. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, die da mit dem musikalischen Lernen einhergeht, die ist ein ganz, ganz wertvoller Beitrag zu einer inklusiven Gesellschaft. Und da können wir als Musikschule, die wir eben von unserer Funktionslogik als System eben nicht exklusiv sind, sondern inklusiv sind, können wir ganz, ganz erheblich beitragen. Wir haben es im Kreuz, aber man muss uns arbeiten lassen.
Ich finde, dass die Musikschulen sich da sehr gut auf den Weg gemacht haben und insoweit vielleicht sowas wie zu Treibhäusern der Inklusion werden können auf kommunaler Ebene. Nichtsdestotrotz ist die Musikschule ist nur eine Einrichtung, ne, im Konzert der kommunalen Bildungseinrichtungen. Da gibt es ja auch noch andere. Und auch wir haben ja auch die Schulen vor Ort in geteilter Verantwortung der Länder und der Kommunen. Und ich sage mal, der Gesichtspunkt der Inklusion, der Wert der heterogenen Lerngruppe ist nicht gerade das, was unserem Schulsystem zugrunde liegt. Da gibt es einen ganz großen Widerspruch, den kennen Sie auch gerade in dem Bundesland, aus dem Sie kommen, ganz. Ich glaube, bei Ihnen gibt es kaum, ich will keine Schulstrukturdebatte jetzt vom Stapel brechen, aber ich glaube, Gesamtschulen, sowas ist bei Ihnen nicht, Bayern ja eigentlich nicht so. Ja, aber das sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Nur wir wissen, dass das Paradigma der Inklusion so viel Sprengkraft hat, dass es alle Bereiche natürlich infiltrieren wird und muss. Und da sind die Musikschulen besonders vorne. Ich muss das jetzt einfach mal so sagen, aus der Gesamtperspektive. Ne? Und da muss das staatliche Schulsystem, hat da noch verdammt viel Hausaufgaben zu erledigen. Und solange das nicht zusammenpasst, ist es auch nicht so einfach. Und auch in den Köpfen der Menschen dann diesen Gedanken noch zu festigen, dass ich für mein Kind nicht die homogene Lerngruppe suche. Das erleben wir ja in der G8-Diskussion die ganze Zeit. Nicht die homogene Lerngruppe, wo ich Angst habe, dass mein Kind zurückfällt, wenn es eben in einer heterogenen Lerngruppe ist, sondern dass das ein Gütesiegel ist. Mein Kind darf in einer inklusiven Schule lernen. Das ist ein Gütesiegel. Diese Schule ist inklusiv. Das ist eine tolle Schule. Da müssen wir noch hinkommen. Ne? Die Institutionen können Vorreiterrolle spielen, aber wir müssen gesamtgesellschaftlich das jetzt auch in die Umsetzung bekommen. Ne? Bildungspolitisch ist das lange durch. Wir wissen, dass heterogene Lerngruppen also nur positiv sind und den homogenen Lerngruppen, die es eigentlich gar nicht gibt, aber überlegen sind. Ne? Also das wollte ich jetzt, das war mir jetzt nochmal ein Anliegen. das darauf hinzuweisen. Und ich wollte auch noch sagen, ich möchte nicht Verantwortung ablehnen jetzt und nur auf die höher geordneten Ebenen Länder und Bund verweisen. Aber im Zeitalter der Schuldenbremse und wer die Diskussionen kennt vor Ort, auch die geführt werden, und es ist eine Illusion zu glauben, dass die Haushaltsmittel noch unbegrenzt gesteigert werden könnten, ne? Auch nicht durch neue Steuern oder durch alte Steuern, die ich belebe. Das wird nur begrenzt machbar sein. Das heißt, wir haben es auch mit Umverteilung zu tun. Das müssen wir ganz klar wissen. Und da finde ich, es ist es unsere Aufgabe und auch meine Aufgabe zum Beispiel, wenn ich mich für Inklusion einsetze, dass ich auch die Hausaufgaben bei den anderen einfordere. Dass ich sage, das muss eine Schlüsselkompetenz sein, Inklusion und Musik in der allgemeinen Schule. Die muss auch gelebt werden, auch von der staatlichen Kultusverwaltung. Und das kann nicht sein, dass ich einfach dann sage, ach, ich bin ja froh, ich kann das selber nicht abdecken. Da gibt es diese hochqualifizierten Musikschulen, aber das machen die mal so. Das kann in der Anfangsphase so sein, man muss es auch leben, ganz, ganz sicher. Aber man muss auch die Verantwortung der anderen Ebenen einfordern. Ansonsten wäre Inklusion keine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Was mich interessieren würde, ist, im Schulsystem fordere ich ja immer, dass die Trennung zwischen Regelschüler und Sonderpädagoge aufgehoben wird. Weil wenn ich inklusiv arbeite, dann kann ich nicht noch so eine Sonderpädagogik da vertreten nach außen hin. Und mich würde interessieren, kann man eigentlich sowas studieren wie Musik und Hochbegabtenförderung oder Musik und lernbeeinträchtigten Pädagogik? Oder kann man das kombinieren in der Ausbildung? Weil das wäre ein ganz wichtiger Zugang, auch Kompetenz in die Fläche zu bringen.
Da kann man ganz kurz darauf antworten. Es gibt von Professorin Irmgard Merkt den Satz, eine gute Pädagogik, die den Menschen ins Zentrum stellt, braucht keine Alternative.
Ich glaube, die neuen Bachelorstudiengänge an den Musikhochschulen erlauben wirklich eine grundsätzliche Eignung, als Musikpädagoge an Musikschulen zu arbeiten und sich zu spezialisieren, ob für Menschen mit Beeinträchtigungen, für Hochbegabte oder für was auch immer, aber als Musikpädagogen für Musikschulen. Ich glaube, wir tun aber gut daran, wenn wir unsere Berufsbilder und unsere Spezialkompetenzen, was ist ein guter Schulmusiker und was ist ein guter Instrumental- und Vokalpädagoge oder elementarer Musikpädagoge oder was auch immer und was ist ein guter Orchestermusiker, dass wir die aufrechterhalten. Also wir beginnen ja manchmal uns damit zu schmücken, dass wir die Kompetenzen der anderen können. Dass auf einmal die Orchester sagen, warum seid ihr da? Ja, weil wir gehen in die Schulen. Dass die Musikschulen sich darüber definieren, was sie an den allgemeinbildenden Schulen machen. Und ich weiß nicht, was sich die Schulmusiker außerhalb ihrer Profession vielleicht auch noch schmücken. Es hat auch Sinn, den Kern der Profession zu pflegen. Also ein guter Schulmusiker, ein guter Instrumental-Vokalpädagoge, Elementarmusiker zu sein oder ein guter Orchestermusiker, der zunächst einmal auf dem Podium seine Aufgabe hat, Menschen zu begeistern.
Also für mich ist aus dieser Diskussion einerseits deutlich geworden, die Botschaft einfach machen, einfach mal starten, einfach mal zu schauen, was passiert bereits schon an meiner Musikschule, was läuft da schon und einfach nur das Bewusstsein zu schärfen, was eben inklusiv betrachtet werden kann und was daraus entwickelt werden kann. Aber von der anderen Seite ist mir auch deutlich geworden, dass die Bedarfe, die strukturellen Dinge auch gesehen werden von der Politik, dass es gewollt ist, sich da auch zu verändern und dass auch Hausaufgaben eingefordert werden müssen. Ich glaube, das ist ein Prozess, so wie es sich anhört, der auf jeden Fall noch nicht zu Ende ist. Den Zustand, wenn wir von einem Zustand sprechen wollen, ist noch nicht erreicht. Wir haben noch einen ganz weiten Weg, der auch steinig sein wird, aber mit Motivation kann man das auf jeden Fall schaffen. Sie hörten das kulturpolitische Forum WDR 3 aus dem Musikschulkongress des Verbandes der Deutschen Musikschulen im Messe- und Kongresszentrum Halle-Münsterland zum Thema Inklusion, Dichtung und Wahrheit, Anspruch und Wirklichkeit. Und hier diskutierten Frau Prof. Dr. Angela Faber, Herr Prof. Dr. Matthias von Saldern, Herr Robert Wagner und Herr Prof. Ulrich Rademacher. Vielen Dank erstmal hier an das Podium. Und ich hoffe, dass Sie alle jetzt, die uns hören und sehen, motiviert werden konnten, sich mit dem Thema Inklusion aktiv auseinanderzusetzen und den Weg in eine inklusive Musikschule einzuschlagen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Denn Inklusion hat mit uns allen zu tun und auch mit mir. Mein Name ist Elena Lazzaredo und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Applaus